Da ist keiner, auch nicht einer, der Gutes tue, erstens. Und dann wird das näher beschrieben, wie. Otterngift ist unter ihrer Zunge. Also wie steht es mit dem Gaumen? Gegenteil. Er hat mich in das Haus des Weins geführt. Wir haben gelernt, was ist Wein? Das Blut des Christus, die Seele des Christus. Er ist der wahrhaftige Weinstock. Und was der Wein vom gewöhnlichen Weinstock ist, ist beim wahrhaftigen Weinstock sein Blut, das ist seine Seele. Er hat mich ins Haus des Weins geführt. Und es gibt nach der Schrift allerlei köstliche Weine. Nicht nur eine Sorte. Im Blute des Christus, in der Seele des heiligen Gottes, ist ja die ganze Buntfarbigkeit und alle Sorten von Geschmacksrichtungen und Gegebenheiten, alles in einer unendlichen Fülle vorhanden. Wie reich sind wir gemacht? Er hat mich in das Haus des Weines geführt. Ja. Und was er da seiner Geliebten alles erklärt hat, gezeigt hat, an geistlichem Verständnis bereichert hat, kommt es darauf an, dass der Wein in einem Haus des Weines sorgfältig gepflegt wird. Oder kann man es einfach sich selbst überlassen? Haus des Weines. Und sein Panier über mir ist die Liebe. Was heißt das? Das Hoheitszeichen, das Panier. Ich glaube, Mose oder Abraham baute einen Altar, eine Darstellung der Liebe Gottes, und gab diesem Altar den Namen Jehova ist mein Panier. Und Altäre sind Darstellung der Liebe Gottes in ganz wunderbarer Weise. Jehova mein Panier. Und sein Panier, meines Geliebten über mir, heißt die Liebe. Das heißt, alles, was mein Geliebter in Bezug auf mich verfügt und denkt und handelt, alles und vollzieht, alles die Liebe. Nur die Liebe. Und wir wissen von den Altären her, was ist größer? Die Opfergabe auf dem Altar, die Opfergabe Gottes an die verlorene Welt, ist sein Sohn. Was ist größer, die Opfergabe auf dem Altar oder der Altar, welcher die Opfergabe erst heiligt? Die Schriftgelehrten haben nämlich gelehrt, wer nur beim Altar schwört, und stimmt dann nicht, das macht nichts, das ist ja nur der Untersatz. Wer aber bei der Opfergabe schwört, und stimmt nicht, der ist schuldig. Eid, mein Eid. Ne? Was sagt Jesus? Ihr Narren, ihr Blinde, denn was ist größer? Die Opfergabe, wie ihr sagt, ne? Oder der Altar, welcher die Opfergabe erst heiligt? Ja, ist aber... Ist das wieder, sind die Gedanken Gottes wieder ein wenig anders als die Gedanken der Schriftgelehrten, der Frommen? Gerade entgegengesetzt. Warum? Erklärung. Weil der Altar nichts Geringeres darstellt als die Liebe Gottes. Und die darauf ruhende Opfergabe darin besteht, erstens, dass ein Feuer brennt, welches Gericht darstellt, Fleisch geschlachtet wird und Blut fließt. Bitte. Das sind die drei Dinge aller Gerichte Gottes. Feuer brennt, Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt. Was ist größer? Die Opfergabe Gottes an die verlorene Welt, schreibt Paulus, die Dahingabe seines Sohns. Ist dies das groß? Dann gibt es etwas, was noch größer ist? Was haben wir denn gelernt? Denn deine Liebe ist besser als Wein, nicht? Jetzt sind wir ja gleich weit. Der Wein, das ist ja sein Blut. Hat er sein Blut fließen lassen? und dem Feuergericht, aller Feuergerichte Gottes sich zur Verfügung gestellt, ne? Und sein Fleischleib schlachten lassen. Ohne Zweifel, haben wir das schon gelernt, ist der Geber immer größer als die Gabe. Wer ist denn der Geber? Gott, der Vater. Und die Gabe? Sein Sohn. Wer ist größer, der Vater oder der Sohn? Sagt der Sohn selber. Ja, und Gott ist Liebe. Ist die Liebe die größte von allem? Und wenn ich alles opfern würde, mich selbst, nicht? Und es wäre nicht auf dem Altar der Liebe geschehen, was wäre es nütze? Aha, merken wir, wie wir erzogen werden, die Buchstaben der Schrift Gottes geistlicherweise lesen lernen zu können, um erleben zu können, was Gott uns verheißen hat. Ihr seid reich gemacht in was? Was? In allem, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis und im ganzen Geheimnis Gottes, in welchem verborgen sind, alles. Dass wir das erleben können, dass wir diese wunderbaren Gottesgeschenke wahrnehmen können, ergreifen können und darüber verfügen können. Und jetzt sieh, stärket mich mit Traubenkuchen, erquicket mich mit Äpfeln, mit damit Apfelsinen, mit goldenen Äpfeln, schreibt Paulus, Salomo an anderer Stelle, denn ich bin krank vor Liebe. Zum Glück habe ich da schon kurz etwas gesagt. Erquicket mich mit Äpfeln. Ein Wort, schreibt Salomo wieder in den Sprüchen, geredet zu seiner Zeit. Was heißt das? Mit was vergleicht er das? Goldene Äpfel, die Apfelsinen, die Orangen. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen der Erlösung zur Verfügung stehen. Nicht? Goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen. So ein Wort geredet zu seiner Zeit. Sind ungefähr gleich weit, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Die Lippen küsst, wer richtige Antwort gibt. Es kommt noch dazu, nicht nur richtige Antwort, sondern noch zur rechten Zeit. Ist das auch wichtig? Das sind goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen. Und jetzt bittet sie darum, man soll sie erquicken mit diesen Äpfeln. Wort zur rechten Zeit und richtige Antwort zu bekommen. Stärket mich mit Traubenkuchen, was heißt das? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, Traube, Wein, die Freude im Heiligen Geist. Spricht man, er nimmt zu viel geistige Getränke zu sich. Aber zum Glück sagt man nicht geistliche Getränke. Bitte, stärket mich mit Traubenkuchen, erquicket mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Wir durften wieder auf den Herrn Jesus sehen. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten. Aller. Ist er dann selber krank? Wie kein anderer. Ist er krank mit allen Krankheiten, befrachtet, beladen, aus Liebe? Ja. Er ist krank aus Liebe zu allen. Völlig. Und dann fügte ich hinzu, solange wir nicht krank sind, vor Liebe, aus Liebe, sind wir noch nicht gesund in der Liebe. Schreibt Paulus etwas, dass wir gesund sein in der Liebe, sollen sein in der Liebe. Hier können wir lernen, was das heißt. Und jetzt, seine Linke ist unter meinem Haupte und seine Rechte umfasst mich. Irdisches, menschliches Geschehen. Und? Was heißt das für uns? Meine Worte, was haben wir am Anfang gelernt? sind Geist und Leben, sogar wenn ich von Fleisch und Blut spreche. Und hier? Ich sah das Heer der Himmel versammelt vor dem Throne Gottes. Und jetzt was? Zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und die Leute in Ninive werden von Gott begnadet, auch aufgrund der Feststellung, die er dann dem Jonah entgegenhält. Da sind so und so viele tausend Menschen, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Linken und ihrer Rechten. Bitte. Wird auch noch erwähnt. Ja. Du erbarmst dich des Wunderbaums, um den du dich nicht gemüht gesorgt hast, und ich sollte mich einer solchen Menge von Menschen und Vieh, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Linken und Rechten, mich nicht erbarmen. Und zum Glück ist hier der Prophet Jona abgeschlossen. Mit den Worten, und ich, Gott, sollte mich nicht erbarmen, mein unbarmherziger Samariter Jona. Nicht wahr? Ja. Ja. Und seine Linke, sagt sie, ist unter meinem Haupt. Wie heißt denn unser Haupt? Christus. Und wer ist das Haupt der Linken? Satan. Ist Satan seit Golgatha vollständig unter Christus untergeordnet? Ist die Linke unter der Rechten? Also, das heißt nicht unter der Rechten, sondern unter meinem Haupt. Gott, der Gott des Friedens, wird den Satan sogar in kurzem und heute, wer weiß in was für kurzer Zeit, unter eure Füße treten. So. Ist also die Linke Gottes, nicht? Ja. Haupt der Linken ist Satan. Ist Satan vollständig und unserem Haupt Christus untergeordnet? Ist seine Linke unter unserem Haupt? Ja, wunderbar. Und seine Rechte umfasst mich. Was die Rechte? Nämlich die Rechte, die nach dem Herzen Gottes sind. Und jetzt? Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen, jetzt wissen wir schon etwas, was das heißt, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, ähnliches Tier, dass ihr nicht wecket noch aufwecket die Liebe, bis es ihr gefällt. So. Liebe Geschwister, haben wir, ja, wir haben alle schon, leider kurze Augenblicke erleben dürfen, in welchen es uns geschenkt war, die Gegenwart unseres Hauptes Jesu in einmalig wunderbarer Weise zu erleben. Und könnt ihr weiterfahren? Wie viele Monate dauerte dieses Glück? Gab es bald Störenfriede? Dazwischenwerfer? Aha. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, eine Gott wohlgefällige Möglichkeit, diesen Kräften Einhalt zu gebieten. Und wie heißt diese Möglichkeit? Ich beschwöre euch, aber hier nicht den Teufel und nicht die Dämonen, die da stören, eingreifen, sondern wen? Die Töchter Jerusalems, die neidisch blicken auf die Tochter des Pharao, die Geliebte des Salomo. Die werden jetzt beschworen, was nicht zu tun. Die Liebe nicht zu wecken, nicht zu stören, nicht aufzuschrecken, heißt, bedeutet das hier. Wie lange nicht? bis es ihr gefällt. So. Ja, jetzt denken wir, Bruder Mohl, ich soll etwas oder jemand oder gewisse Kräfte beschwören. Jawohl. Ja, wo steht denn das geschrieben? 1. Thessalonicher 5, Vers 27. An die Thessalonicher: Ich beschwöre euch, Brüder, dass dieser Brief allen Versammlungen vorgelesen werde. Ja. Hat Paulus sich verrannt oder hat er eine Fehlzündung gemacht, als er die Brüder in Thessalonich also beschworen hat? Nein. Was heißt das? Wenn ich jemand beschwöre, bedeutet das, dann lege ich ihn so fest mit dem, was ich ihm sage. Das heißt, ich nehme von ihm einen Schwur ab, dass das, was ich ihm sage, unter allen Umständen, ohne jede Entschuldigung, ohne jede, wenn noch so begründete Begründung, wegfallen kann, aufgelöst werden kann. Denn der Eidschwur bedeutet schon vom Menschen das Ende jeden Widerspruch. Und ein Psalmwort sagt, der Mensch ist vor Gott wohlgefällig, der, wenn er zu seinem Nachteil geschworen hat, nicht? Er schwört, ich gebe dir das und das und so, hinterher merkt er ja, der habe ich ja angelogen, der mich das, die Zusage mit einem Schwur bestätigt hat und so weiter. Wer, auch wenn er zu seinem Nachteil geschworen hat, da bei dem Beschworenen oder Geschworenen Zusage verharrt, dabei bleibt. Kennen wir jemand gewaltiger, der hat maximal zu seinem Nachteil geschworen? Gott selbst. Was hat er denn geschworen?
Ich schwöre bei mir selbst.
Also man, ich schwöre bei mir selbst. Warum? Weil er bei keinem Höheren schwören kann. Nicht wahr? Was hat er geschworen? Jedes Knie und jede Zunge schwöre ich nicht. Ich als einziger Gott, der retten kann, zweimal, schwöre ich, dass ein Zeitpunkt kommt, wo jede Zunge bekennen wird und jedes Knie sich beugen wird. Ja. Nur im Herrn, in Gott, habe ich Leben und Stärke. So. Zur Ehre Gottes des Vaters.
Halleluja.
Danke. So. Hat er für Zeiten von Äonen zu seinem Nachteil geschworen? Ne? Hätte er Grund, sich dieses Schwures ledig zu machen? Ne? Weil alle, denen er diese Verheißung geschenkt hat und mit einem Schwur gesichert hat, sich ihm gegenüber wie benommen haben, ne? Dass sie nicht nur dieser Zusage würdig waren, sondern diese direkt verachtet und verlästert haben. Ne? Der hohe Priester beschwört Jesus: Ich beschwöre dich, bist du der Sohn Gottes? Paulus. Und jetzt kommt ein Wort. Achtung. Wenn die Schlange beißt, bevor sie beschworen ist, dann hat der sie Beschwörende keinen Nutzen. Sehr einfach ausgedrückt. Noch einmal. Ja, jetzt müsst ihr zuerst mal fragen, ja, steht so etwas überhaupt in der Bibel? Ne? Ja, natürlich nur wieder bei Salomo, nicht? Wenn die Schlange, kennen wir eine Schlange, dann eine alte, die auch Drache genannt wird, beißt die Schlange gelegentlich, versetzt sie giftige Bisse, tödliche Bisse. Wenn die Schlange, eine, beißt, bevor sie beschworen ist, mit einem Schwur festgelegt ist, heißt das, ja? beschwören, den anderen mit einem Schwur festlegen, nicht, dass gar keine Ausrede, nichts mehr gibt. Weiß, bevor sie beschworen ist, dann hat der sie Beschwörende keinen Nutzen. Wer hat den Nutzen? Ne? Dann triumphiert die Schlange. Dann sind ihre tödlichen Bisse ja, tödlich. Ne? Und der, der sie hindern wollte oder das verhüten wollte, der kommt zu kurz, der kommt zu spät. Ne? Ja. Ist blamiert. Ja. Wer allein dürfte die Kraft besitzen und die Vollmacht, diese eine Schlange mit einem Schwur so festzulegen, und zwar bevor sie beißt, dass wenn sie beißt, was passiert? Und je mehr sie beißt, alles zum Nutzen und der Verherrlichung dessen ausschlägt, der sie beschworen hat vorher. Für heute Abend darf ich nur kurz sagen, was genau dort dargestellt wird zwischen Jakob und Esau. Der kommt von der Jagd ohne Erfolg, ohne Beute zurück, ist hungrig. Sein Bruder Jakob hat ein Gericht bereitet, schmackhaftes Gericht. Und was sagt jetzt Esau? Elberfelder, lass mich verschlingen. Das Rote da, nicht? Ja, meinetwegen, dann Linsengericht. Nicht? Aber was sagt Esau zu Jakob? Lass mich verschlingen den Adam da, denn Dam heißt Blut im Hebräischen und Adam der Erste im Blut. Lass mich verschlingen, und dann also Blut ist ja rot, nicht? Deshalb das Rote da. Lass mich verschlingen den Adam da, den Adam da. Dann müsste ja im Ablauf des Ratschluss des Gottes müssten zwei Adams erscheinen, wo Satan Genehmigung um Genehmigung gebeten hat, er dürfe den ersten Adam verschlingen. Bekam er die Genehmigung? Jawohl. Mit dem war er nicht zufrieden, dann sah er noch einen weiteren zweiten kommen. Wird Christus zweiter Adam genannt? Genau. Letzter Mensch, zweiter Adam. Hat diese Schlange auch im Sinn gehabt, den zweiten auch zu verschlingen? Das war ihm noch viel wichtiger. Ne? Hat er auch die Genehmigung zum Verschlingen dieses zweiten bekommen? Ne? Aber zum Glück hat Jakob den Esau vorher mit einem Schwur festgelegt. Gell? Esau, wenn du dann die beiden verschlungen hast, bist nicht mehr du im Recht der Erstgeburt, sondern ich. Hat also hier ein Gott bevollmächtigter einen anderen zuvor mit einem Schwur festgelegt, also ihn beschworen, nicht? Wenn das und das so geschehen ist, dann ist die Rechtslage so und so. Und er hat und er schwur ihn und aß und trank und ging hinaus, der Esau genau wie Judas vom Abendmahl. So. Sind das Dinge? Ist es uns gegeben, zu sehen, was kein Auge gesehen hat, zu hören, was kein Ohr gehört hat, ins Herz aufzunehmen, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, wem? Sehr einfach, denen, die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat Gott diese Dinge geoffenbart. Denn der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Handelt es sich hier bei solchen Zusammenhängen um Tiefen Gottes, der Gottheit. Ja. Also tatsächlich dürfen wir erleben und in diesen Schwingungen und Wellen, Bewegungen des Geistes mitschwingen und miterleben, dass tatsächlich der Geist, der uns geschenkt ist, fähig ist oder uns gegeben ist, um auch die Tiefen der Gottheit erforschen, sehen, hören und mit dem Herzen verstehen zu können. Danke. Ich denke, wir verstehen jetzt ein bisschen, also ich habe verstanden, hat er gesagt. Nicht nur das. Ja, du brauchst mir die Uhr gar nicht zu zeigen. Sonst hätte ich ja nicht verstanden. Also, jetzt verstehen wir. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. Das sind ja die heiligen Mädchen, die der Salomo hätte nehmen sollen, nicht? Wenn schon. Und gerade die muss er beschwören. Warum? Na, weil die keine Ahnung haben, wie es in seinem Herzen aussieht. Und was eine Tochter des Pharao nach seinen Gedanken des Herzens bedeutet. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalem, bei den Gazellen, aha, oder den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt, noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Nämlich ja, von diesen Allerheiligsten der Einheit in der Liebe Gottes, die ist unaussprechlich und unmöglich, ja, wie der Geist mit unaussprechlichen Seufzern sich für uns verwendet, so sind die Dinge der Liebe Gottes zwischen Christus und uns, zwischen dem Salomo Gottes und einer Sulamit, unaussprechlich, wunderbar. Und da haben heilige Dinge, die heilig, gerecht und gut sind und nichts von Liebe wissen, gar nichts zu stören, bitte. Und da haben wir die Vollmacht, diese Dinge zu beschwören, dass da keine Störung erfolgen kann. Halleluja, Amen für heute Abend. Ich durfte das schöne Wort anführen in Bezug auf die Aussage, ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Und zwar unter den Schatten des Apfelsinenbaumes. Und dazu die feine Erklärung, die ich angeführt habe. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen, also ein Wort, der redet zu seiner Zeit. Das steht in Sprüche 25, Vers 11. Sprüche 25, Vers 11. Sein Panier über mir ist die Liebe, haben wir beachten dürfen. In der Lagerordnung Israels, in der Wüste, zur Orientierung, wo ist der Ort meines Stammes, hatte jeder Stamm ein Zeichen des Vaterhauses, also ein Panier oder eine Standarte. Und die vier Führerstämme nach den vier Himmelsrichtungen gelagert, da hatte jeder Führerstamm ein Panier. Und wieder das Zeichen ihrer Vaterhäuser. Und der Herr ist mein Panier, mein Orientierungszeichen und mein Hoheitszeichen. Und hier sein Panier über mir ist die Liebe. Das heißt, die Liebe unseres Herrn, unseres wirklichen Friedefürsten, unseres Salomo, ist die Liebe. Die beherrscht alles, bestimmt alles, Anfang und Ende, jede Einzelheit. Dann haben wir beachtet, links und rechts, seine Linke unter meinem Haupte, seine Rechte umfasst mich. Die Stille finden wir in 1. Könige 22, Vers 19. Das Heer der Himmel, die Vertreter, die Abgeordneten, versammelt vor dem Throne Gottes, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und dann handelt es sich um ein Traktandum, das der Herr vorträgt, und dann dürfen die Herren anwesenden Abgeordneten ihre Anträge stellen. Damals ganz klar, nicht? Und dann, da kamen Anträge von links und rechts, dieser sprach so und der andere so. Und dann, eigenartig, kommt ein Antrag eines Lügengeistes, nicht? Und der, genau der, wird vom Herrn zur Durchführung genehmigt. Dann dürfen wir wissen, für uns ist der Chef der Linken, Satan, völlig unter die Kontrolle Jesu Christi gekommen. Christus ist unser Haupt und die ganze Linke ist uns sogar unter die Füße gestellt. Wird den Satan sogar in kurzem unter eure Füße stellen oder legen. Schreibt Paulus für uns. Dann haben wir die Beschwörung zum ersten Mal in Vers 7 und haben die Stelle in 1. Thessalonicher 5, Vers 27 beachtet. Schlagen wir die durch auf. Ist immer gut, wenn man so optisch eingestellt ist wie ich, dass man es noch gesehen hat und gelesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 27. Zweitletzter Vers. Lesen wir 25. Brüder, betet für uns. Grüßet alle Brüder mit heiligem Kuss. Wir haben das von Petrus gehört und hier noch von Paulus. Und jetzt. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief, 1. Thessalonicher, allen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das bedeutet, liebe Brüder in Thessalonich, da gibt es keine Entschuldigung. Wir haben keine Zeit, den Brief weiter zu befördern. Und dies und jenes. Sie sind, das heißt, Paulus hat von ihnen einen Schwur, sie einen Schwur tun lassen, dass das, was er ihnen geboten hat, ohne jeden Widerspruch ausgeführt wird. Das bedeutet ein Schwur. Das bedeutet beschwören, den anderen mit einem Schwur festlegen. Also es verspricht mir einer etwas, also wie der Esau dem Jakob. Was soll mir die Erstgeburt? Ich gehe doch hin zu sterben. Also wie viel war dem Esau die Erstgeburt wert? Genau was wir im Neuen Testament lesen, ein Verächter der Erstgeburt. War er der Erstgeburt würdig, der Esau?
Nein.
Was soll mir die Erstgeburt? Verkaufe mir die Erstgeburt. Wenn du den Adam da und den Adam da verschlingen willst, so heißt es, das Rote da, das Rote da. Haben wir ja gesehen. Was soll mir die Erstgeburt? Und jetzt sagt Jakob, Esau, du bist einverstanden, dass in dem Augenblick, wo du die beiden Dinge verschlungen hast, nicht, ich rechtsgültig im Besitz der Erstgeburt bin. Jawohl. Und jetzt sagt zum Glück Jakob, Achtung, er sagt nicht nur, schwöre mir. Was sagt er? Kommt die Hauptsache. Kleines Nebenwort. Schwöre mir vorher, bevor du verschlingst. Ja, warum ist das vorher so wichtig? Achtung, was haben wir gehört? Ein sonderbares Wort. Wenn die Schlange beißt, verschlingt, bevor sie beschworen ist, ne? Dann ist der Jakob der Dumme. Ne? Aber wenn sie beschworen wird, bevor sie verschlingt, ne? Wer ist dann... Herr Sieger, ja. Also, Jakob ließ den Esau schwören, dass, wenn dieses Verschlingen vollzogen ist, nicht mehr er, Esau, rechtmäßiger Inhaber des Erstgeburtsrechts ist, sondern in dem Augenblick, mit einem Schwur hat Jakob ihn festgelegt, nicht? Bevor er verschlungen hat. Bevor diese, ja bitte, jetzt müssen wir doch noch schnell sagen, für uns alle, die die Tatsache nicht gehört haben, eigenartig. Genau umgekehrt wieder, als wie wir allgemein die beiden Brüder beurteilen. Nicht? Der Esau ist der flotte Bursche, der Jägersmann, nicht? Und der Jakob, das ist der hinterlistige Muttertippeli, oder wie man dem sagt, immer zu Hause und so weiter. Nicht? Und siehe da, durch die ganze Schrift hindurch ist gerade dieser Jakob genaues Modell, Schattenriss für Jesus Christus, den guten Hirten und den letzten und hintersten und untersten Verachtetsten. Warum? Was heißt denn Jakob? Jetzt bleiben wir da noch schnell hängen, nicht? Das heißt eben nicht Fersenhalter. Das hat ihm Esau angehängt. Nicht? Das heißt, er hat die Verse gehalten. Nicht? Ach, Kinder, warum hat er die Verse gehalten? Er hat schon im Mutterleib die Verse seines Esau-Bruders gehalten. Warum? Die beiden Zwillinge haben ja Krach gehabt im Mutterleib. Nicht? Und zwar so unheimlich, dass die Rebekka sagte, aber sowas gibt es ja nicht. Und zum Herrn, warum bin ich überhaupt so? Das ist ja verrückt, sowas. Nicht? Was ist passiert? Von Gott aus lag Jakob an erster Stelle im Mutterleib. Und der Esau an zweiter Stelle. Und der tüchtige Jägersmann schon im Mutterleib, nicht, hat sich kampfmäßig vorgearbeitet an die erste Stelle. Und das ja arme Jakoblein, nicht der stille, sanfte Bursche, so lesen wir, der wurde überwältigt, vergewaltigt von seinem Bruder schon im Mutterleib.
Wieso weiß man das?
Du,
jetzt sag ich. Dass
er
da gekämpft
hat. Du, Mann weiß das nicht, Mann. Aber ich weiß das. Ja. So. Weißt du, woher ich das weiß? Aus der Bibel? Aus der Bibel, ja. Also, ist leider jetzt nicht Zeit, gell? Also, du glaubst mir, dass ich das aus der Bibel weiß, ne? Ja, wir lesen, und er hielt schon im Mutterleib eine Stelle, die auf das Bezug nimmt, schon die Hand des Esau frisst. Was heißt das? Wir schließen so. Angenommen, ich springe plötzlich unvermittelt raus, so rasch ich kann, aus dem Saal. Und er flugs hinter mir her und erreicht gerade noch meinen Zipfel, nicht, anstatt die Ferse, nicht, erreicht noch den Zipfel meines Rockens, sagt, halt, 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 nicht. Was habt ihr dann für einen Eindruck? Sei.
Was hast du denn gestohlen?
Aha. Etwas mir an mich gerissen, was ihm gehört. Stimmt's? Ja. Warum hat Jakob die Verse gehalten? Halt, du hast mich überwältigt. Ich gehöre dahin, das ist mein Platz, nicht? Denn du machst mir, da steht alles geschrieben. So. Ja. Also, Jakob ist der Typ für Christus. Wie heißt die Aussage gleich am Anfang nach dem Sündenfall, als Gott die Schlange zur Rechenschaft zieht und gleichzeitig dann anschließend die Verheißung schenkt? Er, der Weidesamen, wird dir das Haupt zermalmen, der Schlange. Du, Schlange aber, wirst ihn in die Ferse stechen. Stimmt's? Was heißt Verse auf Hebräisch? Jakob. Das ist Jakob. Du wirst in den Jakob stechen. Ja, was ist denn die Verse? Die Verse, bitte. Der Gott Abrahams, was heißt das? Vater der Höhe, Abrahams. Isaaks, was heißt das? Des Lachens der Verheißung. Drittens, und noch der Gott Jakobs. Das heißt der Gott der Verse. Der Gott der Verse. Machen wir das. Vater der Höhe kommt im Sohn, nicht Isaak, Christus, im Lachen der Verheißung, trotz dem Gesetz, herunter, erniedrigt sich selbst und wird zuletzt zum letzten, hintersten, untersten Glied eines Menschenleibes, die Verse, welche sich ständig in den Staub der Erde drücken lässt, dass der ganze Leib überhaupt funktionieren kann. Stimmt's? Jakob stellt dar den erniedrigten Christus, der von seinem Gegner, dem Esau, Esau ist durchgehend Modell und Schatten ist für Satan. So, liebe Melinda. Aber ich kann das jetzt auch noch, hast auch gefragt, wo steht das geschrieben, nicht wahr? Durchgehend in der ganzen Bibel und siehe da, wie sind wir desorientiert in solchen Dingen. Furchtbar. Furchtbar einerseits und andererseits wunderbar, wenn man das alles sehen und verstehen kann. Was sich da für Perspektiven öffnen, was da für Fragenkomplexe beantwortet werden können und so weiter und so weiter. Und Tiefen der Gottheit in Sicht treten. Dass nicht einer unter euch sei wie Esau, ein Hurer und Gottwidriger. Steht das geschrieben? Aha, aber wir merken nichts. Ne? Esau ist immer noch der flotte Jägersmann. Ne? Und der Jakob immer noch der Hinterlistige. Ne? Nein? Ha. Ha. Du, melde dich mal. Ha. Steh mal auf. Gut, dann brauchen wir jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Ja? Also drei Kassetten, Thema Jakob und Esau. Ganz gewaltig. Tatsache nun, beschwören, den anderen, den Partner, den Gegen, also den, ja, den Widersacher, den Fall sogar, mit einem Schwur festlegen, bevor die Dinge laufen.
Bitte Kassette wenden.
Einen Schwur festlegen, bevor die Dinge laufen. Damit, wenn sie laufen und nach Wunsch des anderen vollzogen worden sind, dass dann die Rechtslage unumstößlich, völlig klar und ohne jeden Widerspruch gesichert ist. So hat Christus Satan schwören lassen, bevor er ihm genehmigt hat, die ganze Menschheit zu verschlingen und sich selber auch noch zu verschlingen. So. Und genau, ich muss doch noch etwas sagen, und genau wie Esau, obwohl die Rechtslage jetzt klar war, nicht? Während im Besitz des Erstgeburtsrechts war. Der Vater, sterbend, will jetzt dem Erstgeborenen den Erstgeburtssegen erteilen. Wer meldet sich? Der Esau. Der Esau meldet sich, um den Segen des Erstgeborenen zu empfangen. Was ist also Esau? Ein Meineidiger und Lügner. Ne? Und das, was er ist, hängt er dann dem Jakob an. Ne? Stimmt auch noch. Und wir auch, wir Frommen, ne? Hängen das dem Jakob an. Ne? Und merke nicht, dass wir den Herrn Jesus beleidigen. Also. Aber wir sind da im Lied der Lieder. Vom Beschwören sind wir hergekommen. Auch Jonathan, der wunderbare Freund Davids ließ David schwören, legte David mit einem Schwur fest, beschwor ihn, dass wenn er umgekommen sei, Jonathan, dass er seine Nachkommen Barmherzigkeit erweise. Und da war ja ein Sohn, ne? Wie hieß der Lahme? Ja, Mephibosheth. Und an dem hat er ja wunderbar Barmherzigkeit erwiesen und an anderen auch noch. Und Josef legte seine Brüder vor seinem Tode mit einem Schwure fest, nicht? Dass sie seine Gebeine getreulich ins Land der Verheißung mitschleppen durch die Wüste. Das sind Dinge. So. Aber die zentrale, wunderbarste Situation ist genau das, was ein Theologe gesagt hat, das gehört gar nicht in die Bibel, das hat sich noch hereingeschlichen in die Bibel aus der babylonischen Gefangenschaft, aus der Knechtschaft Ägypten, so etwas, nämlich das Wort, wenn die Schlange da ist, bevor die Beschwörung da ist. Nicht? Ne? Begreifen wir. Ne? Da meint es einer gut und will die Bibel reinigen von okkulten Dingen. Nicht? Und hat keine Ahnung, um was es da geht, was da für Offenbarungswerte verborgen sind. Genau wieder in einer so dunklen Stelle. Ne? So dunklen Angelegenheit, in so einem tief schwarzen Schaf umrissenen Schatten. Ne? So. Vers 7, noch Kapitel 2. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht wecket noch aufwecket die Liebe, bis es ihr gefällt. Gazellen haben wir gesehen, voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Und beschworen werden hier die Töchter Jerusalems. Wir haben am Anfang gesehen, die stellen ja himmlische, heilige Wesen dar. Gibt es ein himmlisches Jerusalem? Bitte. Das sind diese Heiligen, Jerusalem-Bürgerinnen, die nun in Bezug auf die Frage, wenn der Heilige Gottes, Jesus Christus, sich mit irgendeinem der Geschöpfe oder mit einer Geschöpfesgruppe besonders vereinigen möchte, also im Bild einer Ehe, nicht? Dann wären diese Heiligen da im Jerusalem, im himmlischen Jerusalem, würdige Gegebenheiten oder Wesen gewesen, die der Herr dann mit sich hätte verbinden, also sie mit ihnen hätte verbinden lassen, im Bild von einer Hochzeit. Nicht? Und die werden beschworen. Warum? Heilig, gerecht und gut sind sie, wie ihr Gesetz, das sie angeordnet haben, wissen aber nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Das ist die Situation. Gott sagt zu ihnen, obwohl ich euch zu Göttern und Söhnen des Höchsten erhoben habe, versteht ihr nichts und wisset nichts. Das sagt Gott aber erst nachdem, vielleicht einigen Zeitaltern, nicht? Sie nun als Götter und Söhne des Höchsten herrschen konnten und disponieren konnten, disponiert haben, stellt er sie dann zur Rede und sagt, ihr richtet nicht nach meinem Sinne. Nicht? Ihr seht die Person der Gesetzlosen an, das ist Satan, wenn ihr ein Urteil fällt. Und dann fällt ihr ein Urteil. Auch euer Gericht ist so sicher geworden, wie das Gericht über die Menschen. Da spricht Gott zu ihnen. Und diese Wesen, die nun über die Menschen, über die Menschheit zu herrschen gesetzt sind, wo steht das geschrieben? Was ist der Mensch, David? Eines Nachts Sterne, Mond und Sterne betrachtend, die Herrlichkeit dieser großen Schöpfung Gottes, begreiflich, was ist nur los mit dem Menschen, dass du auf ihn Acht hast, das heißt, hast noch Zeit für einen Menschen da, und des Menschen Sohn, dass du ihn genau beobachtest. Hat David das erlebt? Ne? Er bekommt welche Antwort? Gehört dir her? Du hast ihn den Menschen, und in den Lenden des Menschen Adam waren wir alle keimmäßig vorhanden. So wie Levi noch in den Lenden Abrahams war, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab. Das geht so weit, dass also Levi, der die Zehnten empfängt vom Volk, nicht, in den Lenden seines Vaters Abraham, dem hohen Priesterfürsten Gottes des Höchsten, Melchisedek, den Zehnten gegeben hat, Levi. Nicht? Als er samenmäßig noch in den Lenden seines Vaters Abraham war. Das heißt, rückblendend bis zum ersten Menschen, die ganze jetzt lebende und je lebende und auch kommende Menschheit, war samenmäßig in den Lenden Adams. So. Waren wir also dabei? Ist, wie Paulus schreibt, der Tod bei dieser Gelegenheit zu allen Menschen durchgedrungen? Wenn ein Mensch stirbt, ein Mann stirbt, sind dann die in ihm noch vorhandenen Samen auch gestorben? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das sind so natürliche, selbstverständliche Dinge. Also die werden beschworen, in Sachen Liebe sich nicht einzumischen, zu stören, nicht aufwecken. Ich habe die entsprechenden Bibelstellen nicht aufwecken, nachgeschlagen. Einmal heißt es nicht störend eingreifen und so weiter. Genau hier. Und das heißt auch für uns, so viele ihn aber aufnahmen, Jesus Christus, denen gab er Vollmacht, was? Gottes Kinder zu sein. Ja. Wir sind zufrieden, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Aber wie weit machen wir Gebrauch von der Vollmacht, die wir als Gottes Kinder haben? Sagen wir mal gar keine. Oder fast keine. Wir können Kräfte, gottwidrige Kräfte beschwören, dass da gar nichts gibt. In der Sache und in jener Angelegenheit. Hier wäre das Wunderbarste, dass ihr nicht stört die Liebe. Gibt es da Störungen? Angenommen sogar, wir haben wieder besondere Augenblicke, wo wir in der Gegenwart des Herrn fast im Himmel sind und der Herrlichkeit beten. Und kaum habe ich drei Gedanken oder drei Sätze gebetet, ist schon was wieder passiert. Da hat sich schon wieder eine Fliege auf meine Glatze gesetzt und ich muss so machen. Immer. Aber bitte jetzt geistlich verstanden, warum? Die Elberfelder übersetzen, tote Fliegen machen das heilige Salböl stinkend. Oh. Es heißt wieder deutlicher, Fliegen des Todes machen das heilige Salböl stinken. Ja, wer ist der Tod in Person, nicht? Der die Gewalt des Todes hat, das sagt er nicht. Kann er auch Fliegen schicken? Aha. Das sind dann die Gedanken, wir beten, nicht? Wunderbar. Und während dem Beten sind wir schon wieder, hat uns schon wieder eine tote Fliege, eine Fliege des Todes erwischt. Nicht? Ja. Sind wir schon ganz daneben. Nicht? Aber da gilt es, ich beschwöre euch. Bis es mir gefällt. Ne?
Also. Wir waren bei der ersten Bibelkonferenz in Wüstenrot und da hat der Bruder Schirmacher das Wort und da kam eine Fliege und setzte sich immer wieder so auf seine Nase und der musste abwischen. Ja, und dann ist eine Schwester vorne gesessen und plötzlich ist diese Fliege an die Lampe und drei Tage später war sie immer noch still an der Lampe geklebt. Sie hatte gebetet, diese Schwester, sie hat es damit gezeigt.
Tut, das war nicht der Wille, ich hier mache, das war ich.
Was? Du warst nicht dabei in dieser Konferenz.
Wo ich war. Ja, ist das an der Konferenz passiert?
Ja.
An der Konferenz?
War. An einer Konferenz in Wüstenrot.
Tut, das erst. Da ist, steh mal auf, du. Da ist die Zeugin, die war dabei. Das war in Zürich. Ihre geistliche Mutter, eine Oberschwester im kantonalen Krankenhaus in Zürich, hat eine Anzahl Diakonisten versammelt und in ihrer Wohnstube hatten wir eine Bibelstunde. So. Da war ein Lampenschirm über den Tisch und jetzt beginnen wir zu beten. So. Setzt sich eine Fliege mir auf die Glatze. Mit dem will ich immer, also mir. Ja, wenn es da auch noch passiert, dann hat man doch zwei Zeugen, nicht? Also, und ich musste immer wieder, wie es heißt, nicht? Ich werde ab, jetzt beginnt eine Diakonisse zu kichern, nicht? Weil ich immer so machen muss. Nicht? Was passiert weiter? Eine Diakonisse nach der anderen kann nicht mehr sich zurückhalten zu kichern. Nicht? Jetzt anstatt im Geist und in der Wahrheit zu beten und anzubeten, kichert die ganze fromme Gesellschaft an. Natürlich haben gleichzeitig alle gefleht im Herzen, Herr Hilf, nicht? Herr Hilf, nicht? Ja. Richtig. Auf einmal ist die Fliege am Lampenschirm, an einem Punkt. Jetzt wird still und wir beten. Die Bibelstunde wird durchgeführt. Die Bibelstunde ist mit Schlussgebet vorbei. Was sagt die Oberschwester, Bruder Muhl? Haben Sie geachtet darauf? Die Fliege ist während der ganzen Bibelstunde an dem Ort, wo sie hingeflogen ist, wie starr geblieben, hängen, gekleben geblieben. Ja. Ruft uns nach 3 Tagen an, stellt euch vor, die Fliege ist jetzt bis heute am gleichen Platz hingebannt worden. Ja. Durch die Stoßseufzer der Herzen, Herr Hilf. Bitte. Aha. Die war beschworen. Schlimm's? Blöde Fliege. Ne? Ja. Und das ist bei dir auch passiert. Ja. Aber das hast du von mir gehört. Aber, also ich glaube kaum, dass das Gleiche genauso nochmal passiert ist. So. Aber ich danke, du hast jederzeit so eine Bemerkung ergänzen. Ja. Ja, Fliegen des Todes, eben. Können die beschworen werden? Von der blöden Fliege, ne? Also, Gott arbeitet mit seinen kleinsten blöden Details, nicht wahr? Die umso wunderbar sind. Zum Vers 9, zum letzten. Evangelium Johannes. Kapitel 15, Vers 9, steht da. Aha. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Aha. Bleibet in meiner Liebe. Aha. Ja, das ist gemeint. Das heißt, bleibet in meiner Liebe. Das heißt, jetzt in der Gnade des Heiligen Geistes und des Glaubens, nicht, sind wir befähigt, uns so in die Gegenwart Jesu zu stellen, ja, uns in den Genuss seiner Liebe zu begeben und jetzt uns zu üben, in dieser allerheiligsten Sonderstellung auszuharren. Ja. Bleibet verharrt in meiner Liebe. Und wenn es sich gelingt, ich beschwöre euch. Ja. Jetzt Vers 8.
Darf ich noch etwas sagen?
Ja.
Da hat jetzt jemand gesagt, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalem, habt ihr nichts weg. Aber ich verstehe nicht, beide Salmen oder bei den Winden.
Ah. Geschworen und beschworen wird immer bei etwas. Jonathan ließ David schwören bei unserer Liebe zueinander. Und Josef bei. Und Gott, der Höchste, wenn er schwört, schwört er bei. Ah, siehst du. Ja. Jetzt willst du wissen, was sind Gazellen und Hindinnen. Da haben wir ja gesehen. Ah ja, sehr gut. Danke auch für den Beitrag, das hätte ich jetzt wieder überhüpft, nicht wahr? Was ich tatsächlich auch dabei bleiben wollte, nämlich Gazellen. Eine ganz wunderbare Sache, wie wir schon bei der einen Gazelle haben lernen dürfen, voll guter Werke und voll Erweisungen der Barmherzigkeit. Aber was das jetzt im weiteren Rahmen bedeutet, nicht nur, ich habe auch gesagt, lehrt euch nicht nur die Natur so, hören wir mal, was Fachmann, Brehm, Tierleben, nicht, über die Gazellen schreibt. Also das empfehle ich sehr, so ganz wunderbar. Und nun die Schrift, was sagt die Schrift weiter dazu? Da haben wir die einmalige Tatsache vor uns, schlagen wir auf Jesaja 6, Vers 3. Jesaja 6, Vers 3. Und einer rief dem anderen zu von dem Throne Gottes und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Jehova der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Jetzt lese ich ein Wort Hebräisch. Heilig, heilig, heilig ist Jehova der Gazellen. Überall, wo wir lesen, Jehova der Heerscharen, heißt es im Hebräischen immer der Herr der Gazellen. Ist unser Herr ein Herr von solchen, die voll guter Werke sind und Erweisungen der Barmherzigkeit? Ist er das? Ist unser Herr ein Kriegsheld? Ein Kriegsmann? Was? Unser Herr soll ein Kriegsmann sein? Ich kann es sicher. Ich kann es sicher. Ja, ich auch. Also erstens, wenn Paulus den Timotheus, dem jungen Mitarbeiter, seinem engsten Freund und Vertrauten, sagt, leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Wer ist dann der Chef dieses Kriegsmannes, ne? Und dieser Kriegsleute, dieser Krieger? Das ist Christus. So. Wer weiß sich weiterzuhelfen?
Ja. Offenbarung weiß es fern.
Zum Beispiel?
Offenbarung weiß es fern, und der darauf saß. Für die Kriege.
Ach so, ah ja. Das zweite weiße Pferd in der Offenbarung. Ne? Ah. Ich sah ein weißes Pferd, jetzt aber nicht Offenbarung 6, sondern 19, ja. Das heißt, wenn zuerst ein Pferd erscheint in der Bibel, bedeutet das Krieg. Denn das Pferd wird gerüstet zum Krieg, aber also zum Glück als eine Entscheidung kommt vom Herrn. Ein weißes Pferd bedeutet eine Kriegführer im Namen von allem Edlen, Gerechten, ja, und so weiter. Ein weißes Pferd, Kriegführer im Himmel. Und der darauf saß, treu und wahrhaftig, wer ist das? Und er führt Krieg. Stimmt's? Dankeschön. Zweiter Zeuge. Ist Christus ein Kriegsmann? Jawohl. Und hinter ihm folgen ein Heer auf weißen Pferden. Was sind das für Leute? Ja, das sind die Kriegsleute Jesu Christi. Sind wir. Wieso kommen wir einmal auf weißen Pferden daher mit dem Herrn? Ja, weil wir Kriegsleute sind, die einen Krieg führen in Gerechtigkeit und Heiligkeit, in jeder Hinsicht Gott wohlgefällig. Wisst ihr, dass wir Philipper sind? Brief an die Philipper, nicht? Was heißt denn das? Da ist ein Brief des Heiligen Geistes an die Pferdeliebhaber. Und ich darf bekennen, obwohl ich bis jetzt noch nicht reiten kann, ich bin nur einmal in einem Zirkus auf dem Pferd gesessen, mal halb ringsum. Ja, gegaukelt, nicht wahr? Also, aber ich liebe jetzt schon meinen Schimmel. Im Himmel, ja? Ja, ja. PS, das heißt Pferde stärken, die geistlichen Pferde stärken, ja, hier. Der Herr auf weißen Pferde und wir auf weißen Pferden. Ne? Sind wir die Philipper, die Pferdeliebhaber. Ja. Bei uns, unsere PS, da hat jeder das Maß der Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung. Das sind unsere PS, unsere Pferde. Und ist der weitere Zeuge, der ist der schönste. Wieder im Alten Testament, kann nur Hiob 29 sein. Hiob 29. Also Mili, du bist schuld, dass wir hier bei den Gazellen noch hängen bleiben. Hiob 29. Ausgerechnet letzter Vers. Hiob wieder ist das getreue, sachlich und wunderbare Modell, Schattenriss für Jesus Christus als der Leidensknecht Gott, für Christus den Leidensknecht Gottes, als Hiob. Also nicht, wie es wieder anders ausgelegt wird. Und hier lesen wir, so wunderbar war es bei Hiob, was wir hier lesen als Mensch, was da möglich war. Aber da er nur das Modell für Christus ist, gelten die Worte jetzt voll und ganz auf die Person Jesu. Er ist nur das Modell. Der Heilige Geist deutet hier auf das Modell menschlicher Prägung namens Hiob. Mei erklärt uns aber, den Geistlichen, die Herrlichkeit des wirklichen Leidensknechtes, nämlich Vers 25, letzter Vers in Kapitel 29. Ich wählte für sie den Weg aus. Hat Christus im Auftrag Gottes gemacht für alle Geschöpfe. Für alle. Alle, die vorher genannt sind. Zweitens. Und sitze als Haupt. Stimmt das auf Christus? So wunderbar war, hatte Hiob eine Stellung. Und throne wie ein König. Stimmt das auch bei Christus? Auch bei Hiob menschlicherweise als Modell, soweit es möglich war. Bei Christus vollkommen. Ne? Jetzt kommt's. Thronte wie ein König unter der Kriegschar. Ist das ein König, der Krieg führt? Und jetzt das unglaublich Wunderbare. Gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Also die Kriegführung Jesu Christi besteht worin? Durch seine Kriegsleute. Also, wir kommen schnell zurück zu Timotheus. Also, jetzt passt auf, was ich sage. Soll das Ohr die Worte prüfen, wie der Gaumen für sich die Speise kostet. Ne? Timotheus. Kriegsmann Jesu Christi. Haue kurz und klein, was dir in die Quere kommt. Warum schüttelt ihr den Kopf? Wenn ich jetzt genau das Gegenteil ausgesprochen habe, was Paulus schreibt, leide Trübsal, das heißt, lass dich kurz und klein schlagen von allen ringsum. Aber das lassen wir uns dann doch nicht gefallen, so was. Ja, das ist ja gerade, das ist ja gerade. Ne? Leide Trübsal. Als Kriegsmann Jesu Christi. Damit du fähig bist, als Kriegsmann Jesu Christi, des Christus, der als König thront, nicht? Eine Kriegsschar zusammengestellt hat, um alle Trauernden zu trösten und jede alle Tränen abzuwischen. Haben wir etwas gegen diese Kriegsschar? Achtung! Jehova der Gazellen. Bitte. Die Heerscharen, die Gott selber meint, nicht? sind wir. Gazelle. Und die himmlischen Heerscharen. Das Gegenteil. Gott hat Heerscharen im Himmel bestellt, um nach seinem Herzen schalten und walten zu schalten und walten nach dem Herzen Gottes. Und sie sind, entschuldigt, je heiliger sie sind, ins Gegenteil umgekippt. In Unbarmherzigkeit kurz und klein zu schlagen, zu verdammen, in den Tod und weiß wohin zu verfügen, nicht? Wenn einer nur einen Buchstaben ihrer Anordnung nicht beachtet, missachtet oder übertreten hat. Sind das noch Gazellen? Das Gegenteil. So sieht es doch heute im Weltall aus, nicht? Alles andere als Gazellen. Aber zum Glück hat Gott schon vor Grundlegung der Welt sein Gazellenheer rekrutiert. Jetzt wissen wir, in welcher Art und Weise wir als Kriegsleute Jesu Christi zu kämpfen haben. Als Gazellen Gottes. Dankeschön. Ah. Ja. Und dann sind da noch, ja, bitte. Hindinnen, ja. Jeremia 3,19 noch als Ergänzung. Da ist die Rede von einer anmutigsten Zierde. Hebräisch, einer anmutigsten Gazelle wieder. Und Israel wird genannt, das kommt jetzt dann noch, nach dem Dritten Weltkrieg, wird der jetzige Staat Israel zur Zierde aller Nationen noch werden, vor der großen Drangsal. Und was steht da? Zur Gazelle werden. Wieder das Wort Gazelle. Was steht da nicht alles im Alten Testament? Der Wein, der Alte, wird immer noch besser, je älter er wird. Ja, der echte rote Wein, das Blut des Christus. So, jetzt kommen noch deine Hindinnen. Ja. Was ist das? Schlagen wir mal auf, 1. Mose 13, Vers 18. Bei der Gelegenheit, liebe Geschwister, dürfen wir doch wieder beachten. Und ja, jetzt hat er eine Frage gestellt. Ne? Wie beantworte ich die Frage? Indem ich jetzt überlege, was könnte das sein? Am besten das. Nein? Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich eine Bibelstelle genannt als Antwort. Ne? Ich habe am Anfang sagen dürfen, das, was in diesem verachteten Lied der Lieder enthalten ist, auf der Ebene und Höhe verstehen zu können, wo diese Worte, obwohl vorerst der Geist Gottes sich menschlicher Gegebenheiten bedient hier, diese Dinge so zu verstehen, alle diese Worte sind Geist und Leben. Ne? Auf der Höhe zu sehen, zu verstehen, wo sie Geist und Leben sind, gibt es keinen anderen Weg, als Ausdruck für Ausdruck, der hier erscheint, ne, sich aus den übrigen Schriften des Wortes Gottes erklären zu lassen. Ja? Ja. Was haben wir gesagt? 13, Vers 18. Und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach, Entschuldigung. Und es kam ein Entronnener und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinten Namres, des Amoriters, des Bruders von Eskol.
Wo bist du jetzt da?
Also, was macht er denn da? Ich habe nur, sehe nicht deutlich, 1. Mose 13, 18. Aha. Ah ja, hat das noch eine Parallele dann. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute da selbst Jehova einen Altar. Aber das ist im Zusammenhang ein Altar, den er gebaut hat, und dann nannte Jehova mein Panier. Das gehört also nicht daher. Und dann schlagen wir auf Aha. Das merke ich erst im Moment. Dann heißt im Hebräischen eben hing den auch Terebinden, nicht? Der Gerechtigkeit. Und bedeutet nach Psalm 88, Vers 4 Kraft. Und zwar Kraft des Heiligen Geistes. Und dann in Psalm 22, Vers 19 kommt das Wort wieder. Bedeutet Kraftquelle. Und dann ist noch etwas ganz Wunderbares. Es bedeutet die Tragkräfte der Liebe, die Hindin. Und zwar wieder in Eleganz, nicht? Anmutig. Und darf man sagen, leichtfüßig, nicht? Unbeschwert. Also die Tragkräfte, die eleganten Tragkräfte der Liebe. Füße sind ja mal hängen geblieben. Ne? Wie lieblich sind die Füße dessen, der Frieden verkündet auf den Bergen. Deshalb sagt sie, entdecke mein Geliebter über die Berge und Hügel und so weiter. Weil sie weiß, wo seine Füße auftreten. Nicht? Also die Gazelle und die Hindin, die haben zierliche Hufe, Füße nicht. Und wo die auftreten, ist Friede. Unsere Füße beschult mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Also wir sind Gazelle. Hirschkuh. Ah, danke schön. Ja, bitte, wir dürfen uns unterreden, nicht? So lesen wir bei Paulus in der Versammlung zu Troas. Da ist erst, sage ich, ist erst um Mitternacht einer eingeschlafen und vom Fenster runtergefallen. Nicht? Und das hat Gott genehmigt, damit, als der dann wieder tot lag und er lebendig gemacht wurde und wieder froh darauf gebracht wurde, in den dritten Stock, das heißt, die waren da im dritten Himmel. Nicht? Die waren in der dritten Etage. Und alles war voll Lichter da oben, stimmt's auch. Ne? Ja. Fällt einer runter, kommt, wird wieder raufgeholt. Und dann heißt es, und Paulus unterredete sich zuerst einmal bis um Mitternacht mit ihnen. Und als er wieder lebendig heraufkam, ne, da wurde die ganze Mitternachtsgesellschaft so quick munter. Ne? Paulus unterredete sich weiter mit ihnen, bis am Morgen die Sonne aufging. Ja.
Haben wir leider noch
mehr. Ja, wer weiß noch, was kommt. Hä? Wer weiß, was noch kommt. So. Und dann wollen wir gerade weiterfahren. Dann sagt er zu seinen Mitarbeitern, hier habt ihr das Geld, nehmt das Schiff und fahrt um die Halbinsel herum. Wir treffen uns dann wieder dort und dort in der nächsten Stadt. Ich gehe zu Fuß. Ist das etwas? Ja. Mit unseren eigenen Händen Tag und Nacht arbeitend am Webstuhl, um niemand zur Last zu fallen, nicht? Jeden Einzelnen mit Tränen ermahnen, ja, und so weiter. War das eine männliche Gazelle, der Paulus? So, Hindinnen, also ganz verwandt mit der Gazelle. Nicht? Wir lesen weiter. Ach, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Also was war das für ein Leichtathlet, nicht? Über die Berge. Hüpfen über die Hügel. War das ein leichtfüßiger Bursche, war der Geliebte, nicht? Was sind wir Frommen für? Darf ich jetzt nicht sagen, nicht?
Du wolltest sagen, leichtfüßig, fast leichtfüßig.
Oder bleifüßig. Ja. Also. Springend über die Berge. Das heißt, alle Reiche der Welt beherrschen. Ne? Alle hat er schon unter seinen Füßen. Ne? Das heißt, für alle ist der Friede Gottes schon gesichert. Ne? Weil er alles unter seinen Füßen hat. Springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. Na, damit müssen wir jetzt nicht mehr stehen bleiben. Wunderbar. Ist er voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit, indem er über die Berge springt und über die Hügel hüpft. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer. Jetzt sind wir an einer Mauer angelangt. Nicht? Die Berner gehen ja jetzt mit dem Kopf durch die Mauer. Nicht wahr? So. Was hat die Mauer da zu tun? Also er steht auf der anderen Seite der Mauer. Nicht? Hat Gott in Christo auf Golgatha eine Zwischenmauer abgebrochen? Wie wird die genannt, diese Zwischenmauer, diese Mauer? Das Gesetz der Gebote in Satzungen ist abgebrochen. Da ist Israel noch unter Gesetz hier, die Geliebten. So. Siehe, da steht er, hinter unserer Mauer, ihr Gesetz. Schaut durch die Fenster, blickt durch die Gitter. Also wer ist drin? Sie, ne? Der guckt rein. Wo finden wir in solchem heiligen Zusammenhang Fenster mit vergitterte Fenster? Ausgerechnet in dem wunderbaren Tempel Salomos. Da war im Gegensatz zur Stiftshütte waren Fenster angebracht und vergitterte Fenster. Ja. Blickt durch die Gitter, schaut durch die Fenster, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mach dich auf, meine Freundin, ihr versteht ja, was das heißt, bedeutet, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Also heraus. Denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin. Was ist in Israel vorhanden, wenn es da Winter ist? Also kaum Schnee und Eis, nicht? Aber Regenperiode. Der Regen, ein Segen, aber das ist nur die Vorbedingung, der Winter ist vorbei, da ruht im Orient Land und Pflanzenwelt, guck nur kurze Zeit. Ne? Ja, danke, ja, da habe ich auch natürlich notiert. Nicht? Ja. Also wenn wir alle Stellen jetzt nachschlagen würden, gell? Aber was heißt das bei Paulus? Ne? Befleißige dich, noch vor dem Winter zu kommen. Ja. Das ist die kurze Zeit, wo alles ruht und es regnet, wo keine Frucht wächst noch, nicht? Wo alles noch schläft. Also wartet, sozusagen, im Gleichnis des Todes. Der Winter, da ist sehr kalt, nicht? Und am kältesten, und da steht die Sonne am tiefsten. Ja. Deshalb ist es am kältesten. Nicht?
Fortgang auf Kassette 7.